Vis-à-vis.
Du wirst auftreten auf der Republika dieses Jahr in Berlin. Was wird dein Thema sein?
Ich werde darüber sprechen, wie für unterschiedliche Generationen unterschiedliche Falschmeldungen gemacht werden, dort erfolgreich sind. Zum Beispiel bei 13-Jährigen würde ich sagen, die folgen oft nicht der klassischen Innenpolitik, die haben andere Themen. Und da gibt es zum Beispiel Gerüchte, die auf TikTok sich verbreiten, wie zum Beispiel der National Rape Day. Es heißt, an diesem Tag dürften Männer Frauen vergewaltigen oder Mädchen vergewaltigen, das wäre quasi erlaubt. Und da sieht man etwas, Falschmeldungen müssen an der Lebensrealität von Menschen anknüpfen. Und weil zum Beispiel Junge und Ältere halt teilweise andere Lebensrealitäten haben, sind die Falschmeldungen, die Erzählungen und natürlich auch die Kanäle, auf denen das stattfindet, unterschiedlich.
Jetzt sind wir schon mittendrin in zwei Themen, nämlich einmal Social Media ist ja eine eigene Welt und auch schon beim Thema Fake News, Desinformation und die Lemminge sozusagen, die dem folgen scheinbar. Wie kommt das?
Wir Menschen haben oft eine Haltung, wir haben Wünsche oder auch Ängste. Und Falschmeldungen, egal ob im Internet oder außerhalb, sind so gestrickt, dass sie den Menschen irgendwo kapern, weil man vielleicht schon irgendwo ansprechbar ist. Zum Beispiel, man macht sich finanziell Sorgen und dann kommt die Klimakrise und man macht sich noch mehr Sorgen, was das heißen könnte für die eigene Zukunft. Und dann kommt die Falschmeldung, die sagt, ja, Klimawandel, das gibt es gar nicht. Das ist eine Erfindung von irgendwelchen unseriösen Forschern, Forscherinnen. Und was viele Falschmeldungen, auch einfach unseriöse Erzählungen im Internet machen, ist, sie geben mir Struktur. Und ich glaube, diese Mischung aus neuen Medien, die mir so simple Geschichten liefern, aber auch dieser tatsächlichen Verunsicherung, die da ist, die ist das gefährlich. Also Mensch und Maschine spielen da zusammen.
Da haben wir aber immer noch einen gemeinsamen Grund, nämlich Fakten. Also wir einigen uns, dass es eine Wirklichkeit gibt, aber wenn wir jetzt Deepfakes dazu nehmen, dann fängt ja auch dieser gemeinsame Grund an zu schwimmen, oder?
Deepfakes sind eigentlich in zweierlei Hinsicht gefährlich. Also damit sind in der Regel Videos gemeint, die auf den ersten Blick echt aussehen, aber die eigentlich eine Erfindung der KI sind. Man sieht zum Beispiel Zelensky sprechen, aber in Wirklichkeit ist es ein erfundenes Video, wo sein Gesicht quasi draufgelegt wurde oder ein fremder Text erfunden wurde. Und die eine Gefahr ist, dass Menschen etwas für real halten, was nie passiert ist. Und zum Beispiel Politiker, Politikerinnen verächtlich gemacht werden. Diese total starken Video-KI-Fakes, die Deepfakes, die sind noch nicht so häufig, aber wir haben so eine Unterstufe dieser Form von Fakes. Das sind Stimmfakes, weil das kann ich mittlerweile sehr leicht, dass ich die Stimme von jemandem nachmache. Und in Großbritannien war es so, dass Keir Starmer, damals Labour-Chef, jetzt auch Regierungschef, eine Tondatei aufgetaucht ist, die den Eindruck vermittelte, er hätte sein Personal quasi zur Schnecke gemacht. Aber diese Tondatei ist wohl eine Fälschung und man vermutet über KI. Also das heißt, ich kann einerseits Leute nochmal zusätzlich beschädigen und jetzt kommt das Zweite, warum die Realität hier insgesamt gefährdet ist. Wir haben jetzt oft Debatten, wo etwas Reales passiert ist. Und dann werden beeindruckende Bilder davon geteilt und jemand sagt, das ist ein Deepfake oder das hat die KI erstellt. Ich gebe ein Beispiel. Wir hatten sehr große Demonstrationen in Deutschland, nachdem Korrektiv dieses geheime Treffen aufgezeigt hat, wo AfD-Leute dabei waren und auch Rechtsextreme. Und da gab es Demos und große Fotos davon. Und dann hat eine Person online so ein Foto genommen und hat suggeriert, das hat eine KI erstellt. So viele Leute waren da gar nicht. Die KI macht es noch einmal leichter, dass wir so den gemeinsamen Boden der Realität verlieren. Und das ist natürlich gefährlich.
Vis-à-vis mit Ingrid Brodnik, Publizistin und Expertin in Sachen digitale Welt, Social Media. Wem nützt das? Wer kann davon besonders profitieren, wenn wir uns jetzt anschauen, was am meisten Klicks generiert, dann sind es ja oft Gefühle wie Wut, Ärger, Empörung etc.
Es gibt den sehr zutreffenden Begriff der Polarisierungsunternehmer. Das können Medien sein, können Politiker, Politikerinnen, andere Personen sein, die von Polarisierung etwas haben. Das können zum Beispiel Parteien sein, die sehr populistisch bis extremistisch sind, die also von einer Spaltung dann profitieren, weil Leute mehr an die Ränder auch gedrückt werden, eine sehr heftige Einstellung hinein. Das können aber auch Medien sein, die vielleicht eine politische Haltung haben, aber vielleicht auch einfach diese Klicks haben wollen. Und auf Social Media leider ist es so, dass ich sehr viel moralische Empörung mitbekomme. Also wer moralische Empörung sieht, wird oft Zuspruch von Gleichdenkenden bekommen, wird oft profitieren, aber gesellschaftlich ist das schlecht, wenn wir in vielen Debatten sofort in so einer moralischen Empörung landen, weil zum Beispiel Themen wie die Klimakrise oder auch andere politische Fragen, die sollte man ja irgendwie in einem Art Schulterschluss lösen können. Aber wenn moralische Empörung so schnell erzeugt wird, dann kann ich nicht mehr so miteinander reden oder nicht so leicht miteinander reden.
Ein Punkt ist ja, Empörung wird viel geliked oder weiter verbreitet auf Social-Media-Kanälen, welchen auch immer. Das heißt, wenn man als Nutzer jetzt unterwegs ist in den digitalen Welten, könnte man ja leicht auf die Idee kommen, huch, das ist ja die Mehrheit, die so denkt.
Genau. Wenn ich darf, gebe ich kurz ein Beispiel. Wir erleben oft so Debatten, wo es so scheint, als würden sich sehr radikal, diametral zueinander stehende Lager dauernd widersprechen und es gäbe es wenig Raum dazwischen. Und das wird durchaus auch mit manch einem clickbaitigen Journalismus angetrieben, also ist nicht rein Social Media. Ich erinnere mich an eine Geschichte der Bild-Zeitung, wo sie mitbekommen haben, dass die DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die Empfehlungen, wie viel Fleisch man essen soll, nach unten schrauben will. Und die Bild hätte einen unaufgeregten Text bringen können, DGE will weniger Fleisch essen empfehlen, hätte vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit erzeugt. Sie haben als Überschrift gebracht, sinngemäß, nur noch eine Wurst pro Monat für jeden. Das hat natürlich sofort für wütende Postings gesorgt und auch für echte Beleidigungen. Hier wird der Eindruck geweckt, mir nimmt jemand was weg, in dem Fall, ich darf nicht mehr oder soll nicht mehr Fleisch essen. Das aktiviert Leute. Wenn ich in so einer harten Online-Debatte stehe, dann habe ich vielleicht den Eindruck, da gibt es eigentlich nur noch die, die am liebsten sich nur noch von Fleisch ernähren würden oder mit sehr viel Wut über dieses Thema posten und die genau anders gelagerten, die vielleicht auch schon vegan leben. Es ist auf jeden Fall so, dass was wir online erleben, halt kein Durchschnitt der Debatte ist. Und die Gefahr ist oft, dass wir online so einen verzerrten Eindruck der Debatte mitbekommen, so Deutschland steht sich unversöhnlich gegenüber. Und wenn man sich dann aber sehr viel repräsentativere wissenschaftliche Umfragen anschaut, merkt man, viele stehen irgendwo in der Mitte.
Wir haben jetzt viel gesprochen sozusagen über den Problemzone digitaler Raum. Wenn ich all das nicht will, was kann ich tun? Also bin ich dem hilflos ausgeliefert oder was wären mögliche Gegenstrategien auch gegen Desinformation? Was kann ich ganz aktiv tun?
Auch zuerst mal nachdenken, stimmt das überhaupt? Weil manche eine Geschichte, die einen wütend macht, geht in unterschiedliche Lager jetzt auch hinein. Wenn man genau hinschaut, merkt man, das stimmt ja so gar nicht. Dann kann man die eigene Wut abbremsen.
Wie überprüfe ich das denn?
Das Erste ist, den Moment erkennen, wo die Gefahr existiert. Zum Beispiel, wenn ich mich extrem aufregen muss, zumindest so in Richtung, ich kann gar nicht glauben, dass diese Person das jetzt sagt, so eine Frechheit, oder starke Bestätigung, haha, ich habe mir das schon immer gedacht. Also starke Emotionalisierung oder das Gefühl von Bestätigung. Ich gebe ein Beispiel. Wenn eine Geschichte so ist, dass ich mir denke, das muss ich sofort weitererzählen, dann sollte man vorsichtig werden. Zum Beispiel am Weltfrauentag ist ein Posting geteilt worden, das suggerierte, Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident, hätte mit einem Blumenstrauß posiert und etwas eher Ulkiges sozusagen über den Weltfrauentag geschrieben. Das zeigt, er versteht nicht, worum es da geht. Das Posting war ein Fake. Den Moment zu erkennen, wo man hinschauen sollte, ist das Wichtigste. Und wenn ich dann merke, Moment, stimmt das? Dann kann ich die angebliche Behauptung überprüfen. Die simpelste Art ist, in Google einzugeben, Markus Söder, Blumenstrauß, Weltfrauentag, Faktencheck. Indem ich das Wort Faktencheck dazu schreibe, finde ich Artikel, wenn vielleicht eine Faktencheck-Seite das schon überprüft hat. Im Fall von Markus Söder ist das der Fall. Das Zweite ist, hinschauen, wer ist denn der Absender oder die Absenderin und ist die echt? Aber das Wichtigste in Wirklichkeit ist zu wissen, Falschmeldungen funktionieren über die Emotionalität, dass sie uns so schocken oder so aufregen, dass unser Nachdenkprozess kurz ausgeschaltet wird.
Das sind schon mal sehr praktische, sehr wichtige Tipps. Wenn wir uns aus dem digitalen Raum, der ja auch durch Deepfakes, durch Desinformation geradezu verschmutzt ist, wenn wir diesen Raum mal verlassen und wieder in die wirkliche analoge Welt gehen, also Familienfeiern, da gibt es den Onkel, den jeder in der Familie hat, der Covid leugnet oder. Wie gehen wir miteinander um, dass es nicht so ist wie im Internet, wo alle Hemmungen fallen?
Also allein, wenn ich über andere Kanäle mit Leuten rede, ist das schon gut. Wenn ich zum Beispiel weiß, am Wochenende bin ich bei der Grillfeier von der Familie und da ist wieder dieser eine Onkel. würde ich empfehlen, sich strategisch Ziele zu setzen. Ich kann also als Ziel setzen, dass er für die anderen Anwesenden, wenn der schon wieder irgendwelche Geschichten reinschmeißt, ich so ein bisschen das einordne. Also zum Beispiel, dass ich sage, ja, Onkel so und so, ich habe das neulich auch gelesen, aber weißt du was, hier gibt es diese interessante Spiegelreportage und dann weise ich darauf hin. Da geht es darum, mein Publikum identifizieren. Das Zweite, wenn ich den Onkel trotzdem irgendwo erreichen will, ist im Gespräch wichtig, Gemeinsamkeiten zu betonen. Also zum Beispiel kann sein, dass der Onkel sich unglaublich für Tiere einsetzt und dass man sagt, du, wir haben ja da und das gemeinsam gemacht oder ich stimme dir zu in dem Punkt, dass das so ein wichtiges Anliegen ist, weil indem ich die Gemeinsamkeit betone, kann es sein, dass es der Person leichter fällt, dann nachher auch die Sachen anzuerkennen, wo man es anders sieht. Und eine Sache, die mir immer hilft, wenn ich mich im Gespräch überfordert fühle, ich kann einmal fragen, woher hast du das? Warum glaubst du gerade der Person? Oder wie hängt jetzt das eine mit dem anderen zusammen? Weil manchmal ist die Frage für andere Leute leichter verdaubar als das Dagegenhalten. Und es ist auch zweitens, allein beim Fragenstellen gewinnt man so 3, 4, 5 Sekunden Zeit, um seine eigenen Gedanken zu sortieren. Ich kann mir so kleine Strategien für Gespräche zurechtlegen, dass ich mich weniger verloren fühle.
Sehr wichtige Tipps. Ich nehme eine Menge mit. Und alles Weitere steht in deinem Buch. Vielen Dank, Ingrid Bodnik.
Sehr gern.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.